im Grunde sprechen wir ja sozusagen einmal darüber, wie führe ich mein Team, sodass ich nicht mehr führen muss.
Oh, gewagte These.
Aber hat
wir
was davon.
Wir führen doch immer. Sogar meine Tochter führt mich. Manchmal an der Nase herum, aber...
Ja, aber man kann das vielleicht als Teaser so stehen lassen.
Ja.
Steckt ein wahrer Kern drin, auch wenn es provokant formuliert ist. Gut.
Das ist okay.
Hier kommt eine Folge von Butter bei die Fische, der Führungskräfte-Talk mit Jenny und Ferdinand.
Ja, aber ja.
Ja, sag mal.
Denke da so an ein oder zwei Personen, die gerade ein neues Team bekommen oder sogar mehr. Wie kann man denn so sein erstes Leadership-Meeting machen? Wie kriegt man denn Leute?
Wen denkst du denn?
Nein. Ich glaube, ich denke nicht das, was du denkst. Ich denke so ein bisschen. Das müsst ihr jetzt dann ausschneiden. Okay. Ich weiß nicht, wie das will.
Ich dachte, das ist so ein Augenzwinkern. Jenny, Leadership-Meeting.
Nein, ich habe neulich hat mir jemand ein Feedback gegeben, über was ich mich wahnsinnig gefreut habe. Ich habe das angehört und ich nehme das morgen mit und mache das gleich. Mhm. Und da habe ich gedacht, du hast doch gerade jetzt eine neue Aufgabe bekommen und die fängst du bald an. Und da sind doch die Gedanken dabei zu sagen, wie wird mein erster Tag mit denen werden? Mhm. Wie wird mein erstes Meeting mit denen werden? Was mache ich da eigentlich? Mhm. Also wie kann ich es mir leicht machen, dass ich als Führungspersönlichkeit da auftauche, so wie ich bin? Und ja, das ist der Gedanke dahinter. Mhm. Ohne fiese Hintergedanken.
Naja, nee, das war ja. Ich vermute keine fiesen Hintergedanken. Ich glaube, was für mich dahinter steckt, ist, dass ich mich das selber frage. Einfach wie führe ich jetzt in dieser Situation beim Startup? Ich meine, wir sind zweieinhalb bis drei Leute. Und das ist ja sozusagen noch ein ganz, ganz kleines Team. Aber trotzdem, wie kann man da jetzt einen Rhythmus reinkriegen? Das frage ich mich schon.
Ich denke immer, bei zwei bis drei Leuten ist das ein Rhythmus, der zu nahezu 100% von dem Rhythmus der beiden anderen. Wir spielen mal mit drei Personen. Dann haben wir, ja. Das hängt zu 100% von dem Rhythmus der anderen Personen ab und es ändert sich auch täglich. Mhm. Und man muss sich, glaube ich, darauf einstellen bei so einem kleinen Team, dass sich die Dinge einfach schlichtweg beim Sprechen sogar ändern. Mhm. Also man sagt irgendwas, denkt so, hups, was habe ich da eigentlich? Das könnten wir doch so machen. Also die Sachen entwickeln sich. Wobei die großen Sachen, die stabilen Sachen, was man sich so vornimmt, glaube ich, bleibt. Mhm. Und da steuert man auch drauf zu. Aber man muss auch bedenken, jeder der drei hat dann irgendwelche, weißt du, so Innovationsausschläge nach oben. Gesagt, Mitch, ich habe mir das gerade gestern überlegt oder ich habe ein Glas Wein getrunken oder einen Kaffee heute früh und da fiel mir ein, wir könnten das und das noch machen. Ich glaube, das ist in so einem kleinen Team ist das der Fall.
Ja, vor allem im Startup, ne? Wenn das so fast-paced ist wie bei Leaderstock jetzt, wo Dinge sich sozusagen überschlagen. Ja, ich denke auch in so einem kleinen Team, es braucht schon einerseits Leadership, aber eher so eine Richtung, die klar ist. Und wenn die klar ist, braucht es auch gar nicht so viel Leadership, weil jeder eigene auch Ownership übernimmt und die grüne Wiese klar ist. Ich liebe dieses Bild, ne? Kommen Leute mit auf die grüne Wiese. Was ich feststelle, auch bei kleinen Teams, und das ist letztendlich bei uns jetzt auch so, man ist im Flow miteinander. Irgendwie ist es so, als wenn die Lanes, ne, auf denen man läuft, ja, wie in so einem Stadion, man ist so nah aneinander, dass man sowieso die ganze Zeit irgendwie, ne, miteinander kommuniziert und Blickkontakt hat, ja, und man weiß immer vom anderen. Und es kommt aber der Punkt, und die Erfahrung habe ich einfach auch gemacht, als ich da die Executive-Rolle im Non-Profit hatte, was auch sehr Startup-ähnlich war. Irgendwann verlierst du diesen engen Kontakt, weil es einfach mehr Leute werden. Mhm. Und dann darf man diesen Punkt nicht verpassen, zu sagen, gut, wir müssen jetzt ein bisschen systematischer arbeiten, damit wir sozusagen das intentional sozusagen oder ja extra einbauen oder bewusst einbauen, das meine ich. Und ich glaube, das ist genau das. Und ich meine, ich genieße das irgendwie zu dritt oder ne, wie viel man dann auch immer ist, zu sagen, alle sind eng, alle sind close und am liebsten ist es so das ganze Leben. Ne? Und man arbeitet so. Aber es gibt einfach den Punkt, da muss sich Leadership verändern. Ja.
Ja. Wo ist der Punkt da für dich? Wann kommt der?
Ja, es gibt ja diese klassischen Stufen, ne? Also zwischen, was weiß ich, 12 und 25 muss sich Leadership verändern, zwischen 150 und 250 und dann um die 1000 und dann nochmal, was weiß ich, 10.000, glaube ich, ne? Verändert sich immer irgendwie die Bedürfnisse an Leader, weil die Organisation wächst. Ich finde es total interessant zu sagen, wenn Leute jetzt, ich glaube, 12 ist so die statistische Zahl, wo man sagt, das ist das, wo einer noch dieses Team führen kann, weil ich glaube, das sind dann ja 144 Beziehungen im Team, ne? Bei 12 Leuten, was wirklich krass ist. Und das muss ja alles gemanagt werden. Also das ist ja eine Dynamik, ne? Also Konflikt mal 144, ja, oder auch Inspiration und Innovation mal 144, das muss gemanagt und auch geführt werden. Ich denke einfach, für mich sind 12 schon zu viel. Also ich hatte mal eine Führungsspanne von Leuten, die direkt reportet haben und wo ich verantwortlich war, von 10 Führungskräften, die aber alle so unterschiedlich standen. Ne? Also manche brauchten noch echt Investment auch in ihre Entwicklung. Und das lag auch alles bei mir. Und das muss ich sagen, dafür, dass ich dann selber so wahnsinnig viel operativ noch auf dem Tisch hatte, und das ist ja auch ein Faktor, ne? Wie bist du operativ involviert, war mir das too much. Ich glaube, mein Wohlfühlbereich sind tatsächlich so 4 bis 6 Leute. Und dann würde ich anfangen, eine neue Ebene zu bauen. Einfach, weil ich so ticke. Ja, es mag ja sein, dass die Forschung sagt, ja, bis 12 kannst du es managen. Ich sage für mich, ich will das nicht.
Ja.
Ne? Und ich lieb's, diese Engine, sage ich immer, um mich herum zu haben, von Leuten, die einfach dann ihren Kram machen und ihre grüne Wiese einfach haben. Und ich kann mit einem kleinen Kreis arbeiten. Das mag ich einfach viel lieber. Wie ist das bei dir? Wo ist bei dir so die Grenze?
Das ist ähnlich. Und ich erinnere mich an, weil wir verwenden dieses Modell ja auch mit den Organisationsveränderungen an diesen Punkten, die du genannt hast.
Mhm.
Ich kenne das aus der Vergangenheit, dass wir mal darüber gesprochen haben, dass man eigentlich ganz gut mit 5 bis 6 Leuten gut kommunizieren kann und zwar ständig. So, dass man nahe bei denen ist, mit denen irgendwie auch ein Austausch kommt, dass es über das hinausgeht, was man so miteinander erreichen möchte. Es wird dann auch persönlicher. Und dass man mal 10, 12, also die Verdopplung hinbekommen möchte, dass man dann tatsächlich auch Strategien entwickeln muss für sich selber. Und ich bin genauso da. Das heißt, 5, 6 schaffe ich gut.
Mhm.
Und 10 bis 12 sind dann auch was, wo ich mir tatsächlich überlegen muss. Ich muss mir Pläne machen. Ich mache mir auch Strichlisten, dass ich Personen nicht vergesse, mit denen zu sprechen, weil das so schnell passiert und man wird so schnell im Verhalten unfair.
Mhm.
Aber das stimmt schon. Also diese Spannweite, da kommen ja auch die Zahlen her. Also 10 mal 10, diese 100, das ist die Zahl, die du vorher genannt hast, oder 12 mal 12, 144. Und wenn man das dann weiter multipliziert, ist das ja im Grunde genommen eine Multiplikation der Ebenen eines Unternehmens, die sich dann so einstellen, weil man eben diesen Level noch hat. Man ist ja dann erst ganz alleine, alle sind dann auch auf einer Linie und wenn ich dann eine Ebene einziehe und dann Hierarchien reinsetze und ich bin der Meinung, sogar bei Unternehmen, die selbst geführt sind oder Teams, die selbst geführt sind, hast du immer eine gewisse Hierarchie, die dann ins Spiel kommen, wenn wir über Kommunikation sprechen und über faire Kommunikation, wie wir das machen.
Mhm.
Aber ich kann das bestätigen, genau das, was du sagst. Mhm. So, wohlfühlmäßig sind es 6 Leute, die ich habe. Ich mag die Zahl 6 und ich habe es 2-mal auch gut hinbekommen.
Mhm.
3 Frauen, 3 Männer, weil du ein diverses Team gut herstellen kannst.
Cool, ja.
Wenn wir jetzt nur auf die 2 Ausprägungen gehen. Aber so 5, 6 ist cool. Ja.
Ja, danach braucht man einfach eine Systematik, die auch ein anderes Gefühl, ein anderes Teamgefühl einfach vermittelt, ne? Wenn man eine gewisse Struktur hat und man arbeitet mehr über Meetings und nicht einfach über Bälle hin und her schmeißen. Ja. In so einer, ja, es ist wie so ein kleiner Inkubator, ne? Diese 5, 6 Leute, mit denen man einfach ständig im Austausch ist und vielleicht auch eine persönlichere Beziehung hat. Und das ist einfach bei 10, 12 Leuten nicht mehr so der Fall, ne? Und es kommt natürlich...
Wenn man sich nicht bemüht, ja, genau.
Ja, es kommt darauf an, wie viel ich selber auf dem Tisch habe, ne? Und wie wahnsinnig mein Alltagswirbelsturm an mir zerrt.
Ja.
Und also es gab wirklich diese Zeit, da habe ich eine Excel-Liste geführt. Da standen alle Namen drauf. Und ich habe dann auch wirklich so ein paar Punkte gehabt, wie Culture, Leadership, Ability, habe deren Jahresziele draufgeschrieben. Und ich habe mir das wirklich alle paar Wochen mal angeguckt und geguckt, wo stehen die gerade, was brauchen die von mir. Und ich meine, ich bin sowieso ein sehr systematischer Mensch. Und mein Consultant hatte mir damals empfohlen, wenn ich mit so vielen Leuten arbeite, wirklich regelmäßig zu raten, damit einfach die Lücken gut aufgefüllt werden. Und mit einem guten Reporting-System war das dann auch für eine Zeit möglich und auch gut möglich, aber definitiv nicht mein Wohlfühlbereich. Weil wir hatten auch keine systematische Leadership-Entwicklung damals. Es lag alles, es lief alles organisch, sagt man ja, ne? Organische Leadership Development ist passiert entweder gar nicht oder die Führungskraft nimmt es komplett in die Hand. Insofern, das war auch nochmal etwas. Die sind nur sozusagen, haben sich entwickelt, entweder wenn sie selber mal ein Buch in die Hand genommen haben oder wenn ich denen geholfen habe, one-on-one. Was natürlich dann auch ein Brett ist, so, ne? Wenn, ja, du wirst dann so zur Eier legen, dann wollen mich sau. Aber das bist du ja im Startup sowieso.
Ja, ja. Okay.
Aber das, deswegen, für eine Zeit ging das, viele Learnings draus gezogen. Ja, aber auf Dauer nicht mal ein Wohlfühlbereich. Manche können das vielleicht, ja.
Ich würde aber dazu sagen, damit wer auch immer, es gibt ja immer Erklärung, die man sich selbst gibt, aber ich kann das irgendwie nicht und das ist total schwer. Man muss dazu sagen, Leute zu führen ist echte Arbeit. Ne? Ja. Also das ist nicht so, dass man da so reingeht und sagt, oh, ich kriege das irgendwie mit und ich kriege das schon irgendwie hin.
Mhm.
Also ich konnte das nicht einfach. Mir hat mal einer gesagt, führen scheint dir irgendwie angeboren zu sein. Ja, das war bei 2 Personen. Aber wenn es dann über die 6 rausgeht, genauso wie bei dir, ich muss mich da echt hinsetzen, genauso wie du. Eine Liste machen, Termine reinsetzen, diese sogenannten One-to-Ones und dann die auch so gestalten, dass jeder sich verstanden fühlt. Ne?
Ja, was ich dann schon auch für mich so festgestellt habe, war der Wert eines richtig guten Leadership-Meetings und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen gehabt, ne? Und wie man sozusagen auch eine persönliche Beziehung bauen kann auf einem gewissen Level, ne? Wo auch gewisse, ja, wo die, sag ich mal, die, wie sagt man, also die Leitung kürzer wird zueinander, weil einfach die persönliche Beziehung da ist. Und ich habe die immer wieder dann auch zu mir zu Hause, nach Hause eingeladen oder wir sind mal essen gegangen oder bei Meetings gab es mal eine Pizza. Gut, ich habe auch sehr kreative Bereiche geführt, so, also Arts und kreative, technische Bereiche. Und da sind die Leute sowieso ein bisschen anders drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie es so in einer Bank wäre oder so. Das weiß ich nicht, ne? Aber das war natürlich jetzt auch irgendwie die Klientel dafür. Aber ich habe gemerkt, persönliche Beziehungen untereinander waren total wichtig, weil natürlich Konflikte gerne mal bei 144 Beziehungen in einem Team werden Konflikte gerne mal nach oben delegiert oder Konfliktlösungen. Und ich kam mir halt echt eine Zeit lang vor wie im Kindergarten, ne? Wo ich denke so, ey, ihr seid 2 erwachsene Männer, ja, ihr habt richtig gute Jobs, ihr habt Führungspositionen und jetzt streitet ihr über diesen kleinen Scheiß und ich so nach dem Motto, Mama, muss jetzt euch helfen, das zu schlichten. Und da dachte ich mir, das kann doch nicht sein, ja, ihr müsst doch eure Probleme lösen können. Und da habe ich dann tatsächlich angefangen, ganz bewusst diese horizontale Führung im Team zu prägen. Damit ich einfach nicht mehr so viel Arbeit habe, sondern dass die Dinge untereinander klären und auch untereinander Ideen und Problemlösungen entwickeln, wo ich dann nur noch den Rahmen gebe und sage, ja, geht los damit und sie auch am Ende selber wissen, okay, was ist unser Rahmen? Und gewisse Dinge auch einfach passieren, ohne dass man alles mit mir absprechen muss.
Und ich glaube, was ist horizontale Führung für dich?
Im Prinzip Also man kann ja 360 Grad führen, ne? Also nach oben, wenn man jetzt ganz hierarchisch denkt. Also ich denke ja nicht in Hierarchien, sondern eher in einer Ordnung. Ne? Also wenn man in einer Ordnung ist, man hat natürlich einen Vorgesetzten, man hat Kollegen auf einer Ebene und dann hat man so die Leute, die man führt. Ja, also 360 Grad, die nach unten sozusagen sind. Und die Führung, die am meisten spannungsbehaftet ist, ist eigentlich die same level, also die horizontale Führung. Manche sagen, glaube ich, auch bilateral, da gibt es irgendwie 1000 Ebenen, 1000 Namen für. Aber das meine
ich kenne das unter Peer Leadership.
Oder Peer Leadership, ja. Hm. Genau, irgendwie sowas. Wobei Peers natürlich auch eine Definition bedarf. Wenn du jetzt sagst, okay, der aus dem anderen Silo, die Führungskraft ist nicht mein Peer, ne? Das kann ja schon auch kommen. Genau, und sozusagen, ich meine, das waren ja, ist ja auch ein Führungskräfteteam gewesen und die haben alle so ihren eigenen Bereich gehabt und da hatten wir schon auch ein Silo-Problem teilweise. Und zu verstehen, ihr seid ein Team. Ne? Und ihr seid nicht der Advokat von eurem Team nach oben, sondern ihr seid die repräsentative Funktion, ja, in euer Team. Ihr seid Multiplikatoren, was von der Führung, von der strategischen Führung und auch von diesem Leadership-Team, was dort kreiert wird und auch festgelegt wird, ihr seid die Multiplikatoren in eure Teams davon. Und es musste so eine Umkehr stattfinden von, was ist eigentlich mein Team, das, was ich führe oder das, in dem ich bin, horizontal. Und da dann als Leader einen Schulterschluss von diesen Führungskräften herbeizuführen. Und es passiert nicht automatisch. Das muss geführt werden. Und ich glaube, das war so der größte Schlüssel, dieses Team dann zu führen, zusätzlich zu dieser Systematik, die ich einführen musste. Und daraus haben sich dann einfach so ein paar Leute, so 3-4 Leute rauskristallisiert, die ich dann sozusagen nochmal eine Ebene hochgeholt habe. Und ich da Dinge neu sortiert habe, weil wir dann auch in eine Matrixstruktur gegangen sind und Division, also dezentral, manches dezentralisiert haben und das hat sich dann noch angeboten. Ja, ich denke so diese Systematik und einfach auch dieses Peer-Team bauen, das war wichtig.
Ich glaube auch, dass das extrem wichtig ist, die Leute, Führungskräfte, die Leute, also wer auch
Menschen.
Immer nicht, ja, die Menschen nicht in ihrem eigenen Team immer nur denken und sagen, das ist meins, sondern dass sie sich als Teil eines anderen Teams auch mindestens sehen.
Ja.
Auch als Team mit deinem Chef, so wenn du denn einen hast.
Ja.
Im Startup mit 2-3 Personen ist es anders, aber genau, ich glaube, das ist ein riesengroßer Trick, um wirklich in der Organisation klarzukommen und Führungsverantwortung zu übernehmen für das Unternehmen, im Sinne des Unternehmens.
Ja, und wenn man dann, wenn man das Mindset dann hat, dass man einerseits überall Einfluss haben kann in jede Richtung, in einer guten Art und Weise, was ja Leadership ist, ne? Leadership ist ja eigentlich Einfluss, aber auch zulässt, dass man in jede Richtung Accountability lebt. Also, dass man sozusagen auch sagt, ich bin eigentlich auch rechenschaftspflichtig jedem Einzelnen gegenüber, dass das hier läuft, dass wir Win-Win unterwegs sind, dass wir vom Ende her denken, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen. Ich glaube, dann funktioniert das auch.
Ja, das denke ich auch. Genau, das ist aber ein schwieriger Punkt. Den alleine, man sagt ja immer, dieser Mindset-Change ist wichtig, aber das ist, glaube ich, eine entscheidende Komponente, sich selber in einem anderen Licht zu sehen und den Blick auf sich selber komplett zu ändern, dass man sagt, ich bewege mich aktiv aus einem Silo-Denken raus in meinem Team und bewege mich in ein Team-Denken hinein.
Hast du da irgendwie einen Moment gehabt, wo du sagen kannst, da ist mir das so das erste Mal richtig bewusst geworden?
Ich für mich muss persönlich sagen, peinlicherweise bestimmt 3 oder 4 Mal, weil man immer, na das stimmt nicht, weil ich immer versucht bin, wenn ich ein neues Team bekommen habe, ich habe ja ein paar Mal die Aufgaben geändert, dann zu sagen, wie kann ich erstmal dieses Team stabilisieren und dann irgendwann fällt es einem wie Schuppen von den Augen, wo man sagt, du hast vernachlässigt, dich mit deinen Peers oder mit den anderen, mit dem Netzwerk, was wichtig ist für diese Funktion, anständigerweise und korrekterweise gleich mit zu verbinden. Also ich hatte das 2-3 Mal in meinem Leben, jedes Mal eigentlich, wenn ich neu angefangen habe, ist es in späteren Jahren dann besser geworden. Man lernt ja hoffentlich auch dazu. Aber ich muss sagen, die Erinnerung an mein erstes Team, und da kriegte ich das dann auch gesagt ins Gesicht, dass sie gesagt haben, du darfst dich nicht nur um dein eigenes Team kümmern. Und damals habe ich es noch nicht verstanden. Also okay. Ich habe nicht begriffen, gesagt, wieso, ich habe es doch, das ist doch mein Job, das steht doch in der Jobbeschreibung drin. Ich glaube, dass das vor diesen paar Jahren, in denen ich das gemacht habe, noch einigermaßen okay war. Also es war noch nicht kritisch. Ich würde behaupten, dass sich die Welt heute so weit geändert hat, dass das mir auf die Füße gefallen wäre, krasser.
Okay.
Definitiv.
Warum?
Inwiefern? Weil ich glaube, dass die Leute, alle möglichen Menschen miteinander so weit verbunden sind und Informationen zugänglich haben, auch zu Dingen, wie es woanders besser und anders funktioniert, dass man mir sehr viel schneller den Spiegel hätte vorhalten müssen können. Und es wäre wahrscheinlich auch schneller passiert. Das ist ja die Veränderung für Führungskräfte, glaube ich, zu heute. Du musst viel mehr führen, im richtigen Sinne führen, und kannst eigentlich gar nicht mehr hierarchisch deine Macht ausnutzen. Also dieses Verhältnis hat sich krass geändert. Ist noch nicht
Stück
weg,
für Stück,
gibt
ja.
Immer noch.
Ich denke an so ein paar Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich dann auch manchmal denke, sind wir nicht weiter? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in LinkedIn gucke, diese ganzen Inputs und Posts über Leadership und wie das alles bejubelt wird, dann denke ich so, yes, wir sind in einem neuen Zeitalter. Und dann arbeitest du irgendwie im deutschen Mittelstand mit 100% Männern erstmal zusammen und denkst so, wo bin ich hier denn gelandet? Ja. Aber ich habe mal eine Frage. Die haben dir Feedback gegeben dafür, dass du dich mehr um dein Team kümmerst. Was war sozusagen Auslöser für das Feedback? Also was ist nicht so gut gelaufen, sodass sie es dir gesagt haben?
Also bei dem ersten Mal, wie gesagt, das war, glaube ich, mein Lernbereich, wo ich dann angefangen habe, bestimmte Incentives, bestimmte Dinge, die für mein Team, glaube ich, perfekt waren, wie das Team noch besser performen kann, die habe ich dann implementiert. Das ging tatsächlich damals von finanziellen Anreizen, von Reiseanreizen, von Sachprämien bis hin zu den Lokalitäten, wo wir uns getroffen haben, der Art der Meetings, wie ich sie gemacht habe. Und die waren dann so außerhalb des anderen, dass ich dann Feedback bekommen habe und gesagt, du musst aufpassen, dass du in dem Kontext der Firma dich bewegst. Du kannst nicht alles machen von dir aus. Du kannst nicht alleine nur so innovativ sein, weil du dich von dem Team dann trennst, mit deinem Team. Also du reißt dein Team sozusagen aus dem gesamten Unternehmen dann raus und das ist nicht im Sinne des Unternehmens. Und das ist mir bei dem ersten Stress. Weißt du, wenn du als Manager genannt wirst, und ich kann jede Sekunde noch fast heute spüren, wo das passiert ist, und ich war wahnsinnig stolz und ich fand es einfach cool und die anderen haben sich einen Riesenspaß daraus gemacht, mich noch zappeln zu lassen, aber gehört für mich zum Leben irgendwie dazu. Und in diesem Stress habe ich mich befunden und gesagt, ich muss es unbedingt mit dem Team richtig machen. Ich glaube, das war, da hat mich keiner gebremst. Vielleicht war das auch gut, aber in dem Sinne habe ich schon eine Richtung eingenommen mit einer gewissen Kraft, die dann relativ schnell zu Kommentaren geführt hat.
Ja. Wahrscheinlich hat dein Team das unfassbar gefeiert, wie du geführt hast.
Die fanden das gut, ja. Ich kam ja aus dem Team raus und ich mag das Gefühl an das Team heute noch. Ne?
Cool.
Und so ist es eigentlich auch gut, aber ich bin der Verantwortung damals nicht gerecht geworden. Als Manager und als Peer auch mich darum zu kümmern, dass dieses Team nicht sich selbst so viel feiert und ich mich, sondern dass es in dem Unternehmen dann auch ja, weiterhilft. Es hat später dann funktioniert, aber ich muss zugeben, das war neu für mich.
Ja, ich meine, es ist ja auch eine Erfahrungskurve, ne? Also du hast sozusagen dein eigenes Ökosystem gebaut, ne?
Ja, klar. Ich würde es heute anders machen. Ich meine, jetzt sind wir auch ein paar Jahre später und was, glaube ich, wichtiger ist, auch eine ganze Reihe von Coaching-Paketen später. das macht, glaube ich,
einen riesen Unterschied. Und Büchern und Podcasts,
genau,
und
genau.
Mentoring. Und, ja.
Und man denkt zwischendurch dran so, mein Gott, hättest du das damals gewusst, hättest du in derselben Woche wahrscheinlich das noch mitmachen können. Einfach indem man so ein paar Methoden, Denkmodelle irgendwie ansetzt und die mitnimmt. Das schon, also ich bedauere das gar nicht, weil das auch fantastisch irgendwie war. Das war auch gut, mal das selber zu machen, aber man kann da schon ja, eine ganze Menge viel, viel besser machen, muss ich mal, ja, kann man zugeben.
Ja, ich meine, es ist auch tatsächlich für eine Organisation nicht ungefährlich, wenn jemand sein Ökosystem baut. Und ich meine, einerseits guckt man dann auf die Ergebnisse, wenn da so ein Team wirklich ja, Gas gibt, richtig gut zusammengespielt ist. Es ist ja auch immer gut, so einen gesunden Wettbewerb innerhalb der Organisation zu haben, weil das ja auch inspirierend und ansteckend sein kann für andere Teams zu sagen, oh, guck mal, ne, was die machen. Fand ich auch immer gut, wenn so Teams so ein bisschen Wettbewerb drin war. Aber wenn das Team dann mit der Führungskraft auseinanderfällt, ne, wenn die vielleicht irgendwann nicht mehr, ja, vielleicht Führungsfehler sich einschleichen, ne, weil man irgendwie sich hat blenden lassen, ne, von Charisma vielleicht und gewisse Dinge dann aufschlagen, wo das dann doch nicht so nachgehalten wird, dieser Erfolg im Team. Und man auch merkt, irgendwann geht es auf die Ergebnisse vielleicht. Dann kann es einem echt auf die Füße fallen. Ich hatte die Situation auch, da ist jemand gegangen, das war ein Vorgänger, und der hatte sehr, sage ich mal, die Leute um sich gebaut, um seine Person und nicht so sehr ums Unternehmen sozusagen. Und das war dann so eine Situation, als er gegangen ist, sind halt einige gegangen auch. Und dann hast du einfach so ein Ökosystem, was einfach komplett mal weggeht. Und das war echt eine Nummer. Ich habe dann mit Löchern angefangen sozusagen. Musste die erst mal füllen. Und habe aber wirklich, also es war mir eine Lehre, weil ich gesagt habe, das will ich nicht. Ich möchte immer die Verbindung zur Organisation schaffen, wenn ich führe. Es soll sozusagen nicht um mich gehen, sondern es soll immer um die Vision der Organisation gehen. Und wenn ich die schaffe, die Connection zu schaffen von meinen Mitarbeitern, begeistert für die Vision zu sein sozusagen und für übergeordnete Ziele, dann ja, werde ich es vielleicht auch schaffen, diese Silos aufzulösen und auch nicht so auf mich, also dass das Team nicht auf mich als Führungskraft fixiert ist. Ja. Ich glaube, das ist dann gelungen auch.
Also ich glaube aber ehrlich gesagt, was du eben gesagt hast, dass man, wenn jemand aus dem Team rausgeht und man kommt an dessen Stelle rein, dass man immer was Löchriges vorfindet. Weil der hat seine eigene Art gehabt, das zu machen, hat bestimmte Dinge, die super gelaufen sind, absolut, andere Dinge, wo andere reingesprungen sind. Und du kommst jetzt mit deiner neuen Masche und kannst andere Dinge gut und ein paar neue Dinge eben nicht so gut. Und die sind erstmal verwirrt und sagen, hey, da kommt jemand mit Löchern bei uns rein. So kann man das ja auch sehen. Also ich glaube, man tut gut daran, mit einer Einstellung reinzukommen und sagen, ich muss jetzt mal die Verbindungen und die Fähigkeiten des Teams und weißt du, die Greatness des Teams neu prüfen und neu für uns definieren und auch gestatten, dass sich da leichte Verschiebungen ergeben. Ja.
Ja, vor allem, wenn ein Team sozusagen so eingeschworen ist, ne, und nach außen eher abgegrenzt war. Das war dann natürlich auch sehr unbequem, ne? Also es ist ja dann so eine Komfortzone, die sich so ergibt, die man so zerstört, einmal zerschellt. Ja, ja, war schon sehr spannend.
Deswegen denke ich immer, es ist viel, viel einfacher, in ein nicht erfolgreiches Team zu kommen, als irgendwie in so ein erfolgreiches Team einzuheiraten, weil du hast es dann einfach auch ein bisschen schwerer, ne?
Ja, das ist wahr.
Du musst eine neue, bessere Form finden, ohne dass das Team den Eindruck hat, es geht nochmal durch so ein Tal durch. Warum sollten sie das gut finden, mit dir nochmal diese Aufbauarbeit zu machen? Von daher denke ich mal, wenn Dysfunktionalitäten im Team sind, ist das eine dankbare Geschichte, die man übernehmen kann, weil man sich da positionieren kann und das Team ebenfalls und Neues erschaffen.
Da frage ich mich, was für dich ein erfolgreiches Team ist. Ich frage dich das.
Für mich ist ein erfolgreiches Team, wo in den meisten Tagen, in den meisten Momenten, die meisten Teammitglieder wissen, was sie tun müssen, ohne mit dem anderen gegenzuchecken. die also so zum großen Teil aufeinander eingespielt sind, weil sie wissen, wie die Wertestruktur ist, weil sie wissen, wie man miteinander umgeht, weil Respekt herrscht und weil die da einen ganz großen Teil, neulich sagte mal ein Kunde, das finde ich cool, ab und zu muss man im Alltag mal Holz hacken, ne? Einfach machen, Sachen machen.
Ja.
Und dann setzt man sich irgendwo hin und sagt, so, heute Morgen mache ich das, weil ich weiß, bin mir sicher im Team, das hilft dem ganzen Team weiter. Das ist für mich ein gutes Team.
Mhm. Interessant, weil ich hätte es nämlich jetzt anders definiert, weil als du so gesagt hast, na, es ist einfacher, in ein nicht erfolgreiches Team reinzukommen als ein erfolgreiches, und du dann erklärt hast, dachte ich so, also für mich ist jetzt kein Team erfolgreich in meinem Sinne, was mit sich selbst zufrieden ist, weil es Erfolg hat im Sinne von Ergebnissen und im Sinne von engen Beziehungen. Also ich glaube, also für mich ist immer ein erfolgreiches Team gewesen, wenn sie in der Lage waren, sozusagen neue Situationen gemeinsam zu meistern, und wenn es ein Team war, was nicht aufgehört hat zu pionieren, also zu pionieren sozusagen, und nicht aufgehört hat, sich immer wieder selbst zu hinterfragen, auch von selber. Wenn ich als Leiter oder als Führungskraft nicht mehr diejenige sein musste, die Entwicklungsimpulse gibt, dann war das für mich immer ein erfolgreiches Team.
Ich muss gerade darüber nachdenken. Ich persönlich finde das super sympathisch. Ich finde es aber auch wahnsinnig gefährlich, dass ich jetzt darüber Freude empfinde, dass du das so gesagt hast.
What? Das
war's. Weil passt super gut zu dem, was ich extrem gerne habe. Ich bin sehr gerne in Teams, wo Innovation herrscht, wo Ideen auf den Tisch kommen. Aber ich muss daran denken, so an die letzte Aufgabe, die ich im Corporate-Kontext dann auch hatte, wo wir bewusst ein oder zwei Teams darauf zurückgeführt haben, dass sie eben Dinge standardmäßig so machen. Und das Feedback kam plötzlich von diesem Team, sagt, jetzt funktioniert es, es ist alles super, weil es hier Regeln gibt, die eingehalten werden. Es ging da um die Fakturierung, es ging um Datenmanagement, wer hat recht, sind es 1200 verkauft oder 1211 oder so. Und da muss ich sagen, das war ein wahnsinnig gutes Team nach gewisser kurzer Zeit. Aber Innovation war nicht, und Neues war nicht jetzt so der Punkt, der das Team zum Guten gemacht hat. Deswegen, also mir gefällt deine Erklärung absolut gut. Das ist ja dieser Happiness-Level, der sich einstellen muss.
Mhm.
Aber manche Teams sind auch gut in Standardaufgaben, wie wir das immer manchmal so leicht abfällig sagen, aber das will ich eigentlich gar nicht so verstanden wissen.
Mhm.
Aber deine Erklärung ist auch gut, ja.
Ja, ich denke, es kommt auch auf den Kontext drauf an. Also das war, wir haben von einem ständigen Hustle gelebt, ne? Es ist ja wirklich ein extrem schneller Wachstum auch gewesen. Die Organisation hat sich halbjährlich verändert. Es war einfach auch ein wahnsinniges Tempo. Und wenn du natürlich dann nicht die Person bist, die ständig Impulse setzen musst, dann ist es der Hammer.
Ja.
Aber wir haben ja auch eine Definition für ein exzellentes Team, was wir ja auch unseren Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, immer sagen.
Ja.
Da kriegen wir es zusammen. Ja, ne?
wir kriegen das hundertprozentig zusammen. Wir müssen natürlich erklären, welche Worte wir da verwenden. Dass wir sagen, was ist überhaupt ein Stakeholder?
Richtig. Ja, also, ich habe sowieso jetzt das Feedback gekriegt. Leute hören ja unseren Podcast. Und das Feedback, was ich fast immer gekriegt habe, war, ihr benutzt so viele Fremdwörter, die kenne ich gar nicht.
Ja.
Shame on us.
Deswegen sollten wir aufpassen. Oder wir sollten es erklären, oder?
Ja, besser.
Damit sie wissen, was wir meinen. Aber der Begriff Stakeholder ist schwierig im Deutschen irgendwie zu finden, weil ein paar Begriffe so festgelegt sind.
Ja, das ist, müssen wir einfach einführen. Ich meine, die Leute hören sich ja vielleicht von vorne bis hinten unsere Podcasts an und dann lernen sie ja dazu. Dann lernen sie unser auch. Butter bei die Fische Vokabular.
Ich möchte gerne davon ausgehen, ja.
Ja, ne? Aber erstmal die Definition von einem exzellenten Team.
Mhm.
Nee, einem großartigen Team. Die Definition von einem großartigen Team ist, wenn das Team zur allermeisten Zeit die meisten Bedürfnisse der Stakeholder exzellent erfüllt. Ich mag diesen Satz sehr, weil einerseits zeigt es den Anspruch. Ich mag auch das Wort exzellent. Das ist ja auch eine meiner persönlichen Werte, Exzellenz. Weil es einfach eine starke Abgrenzung zum Perfektionismus hat. Ja, dieses Exzellenz ist etwas, kommt von innen nach außen, es ist ein Hustle, es ist etwas, ich möchte besser werden. Ich möchte sozusagen das Beste geben und das immer Bessere geben, was ich habe. Und es hat aber trotzdem auch diese Einschränkung, so man kann nicht immer alles richtig machen. Ja? Es funktioniert nicht immer alles zu 100%. Ne? Und
das ist okay.
Und dass es okay ist, ne? Diese Erwartung einfach auch zu managen. Aber dann auch zu sagen, wofür sind wir einfach da, das Warum. Ne? Was wollen die Stakeholder eigentlich von uns? So, und jetzt kommst du mit der Erklärung für die Stakeholder. Ich trinke Kaffee jetzt.
Stakeholder sind für mich alle Personen, die entscheidend sind, um die Aufgabe, zu der wir uns dann bewogen haben, zu der wir angetreten sind, wo wir unterschrieben haben, wofür, was wir bekommen. Alle, die ein gerechtfertigtes Interesse daran haben, dass sie Lieferungen bekommen in jeglicher Art.
Ja, also wir haben.
Der deutsche Begriff, also ich wüsste auch keinen, der. Nee. Es ist eben die Unterscheidung, vielleicht das ist eine wichtige Geschichte. Es gab ja eine Zeit, wo die Managementlehre viel über die Shareholder gesprochen hat. Mhm. Shareholder Value. Und das hat sich, glaube ich, mit diesem Begriff geändert, Stakeholder. Also der bei mir ein Steak drin hat, und das kann jegliche Form sein. Ne?
Steak, S-T-A-K-E.
Ja, ich hab, bei deinem Grinsen habe ich schon gesehen.
Super. Dieses Wortspiel, das muss ich jetzt einfach mal bringen.
Ja, klar.
Ja, letztendlich ein Stakeholder ist ja ein Teilhaber, ja, Shareholder ist Teilhaber. Ein Stakeholder ist ein Teilhaber insofern, dass er ein starkes Interesse an der Qualität der Ergebnisse des Teams hat. Welche immer das auch sein mögen. Ne? Mhm. Es kann zum Beispiel ein Stakeholder sein, der Interesse daran hat, dass die Harmonie im Team gewährleistet ist. Zum Beispiel HR hat Interesse daran, dass du eine Führungskraft bist, die das Team nicht zerlegt. Ne? Mhm. Also ist ja auch ein Stakeholder im weitesten Sinne. Und je nachdem, was sozusagen das Ergebnis des Teams oder der Führungskraft ist, dementsprechend ist so, es gibt ja dieses Sonnenmodell der Stakeholder. Ne? Also ja. Dass man so eine Map, verschiebt sich diese Bubble sozusagen immer.
Mhm. Ja. Wichtig ist natürlich auch, dass man in dem Zusammenhang immer sagt, weil das so ein Keyword ist, so ein Schlüsselwort, dass man sich genau eine Vorstellung macht, wer sind eigentlich meine allerwichtigsten Stakeholder, und sich eine Rangfolge gibt und dann immer jede Woche einfach prüft, bin ich dem gerecht geworden. Ne? Das ist für mich eine wichtige Komponente da drin.
Ja, total. Und ich glaube, das macht einfach auch ein erfolgreiches Team aus, dass es weiß, was sind die wichtigsten Stakeholder. Ja. Und ich denke zum Beispiel, Kunden sind ein unfassbar wichtiger Stakeholder. Und das mag jetzt irgendwie so klar klingen, aber trotzdem, es gibt so kundenferne Bereiche in einem Unternehmen, die das manchmal so aus den Augen verlieren. Ich muss mich daran erinnern. Ja, diese eine Abteilung in der Organisation, die halt an Kunden eine zerknitterte Rechnung rausgeschickt hat. In dem Worten halt. Ich habe mich so schlapp gelacht, als ich es gehört habe. Die fanden es halt überhaupt nicht lustig. In dem Worten, ja, der Drucker ist kaputt. Ja, und ich meine, klar, die haben jetzt nicht direkt was mit dem Produkt zu tun, wo man sagen könnte, ja, der Kunde ist ein Stakeholder. Ne? Aber alles andere, ne, gehört dazu einfach. Es ist ein Bedürfnis vom Kunden nach Zuverlässigkeit, nach Exzellenz. Und es ist halt gar nicht exzellent, ne, eine zerknitterte Rechnung. Ich musste so lachen, weil das Beispiel so gut ist. Aber es ist halt, ja, den Kunden im Blick zu haben. Und ich glaube, das waren auch häufig so, wenn Teams dysfunktional geworden sind oder sich aus dem Verbund der Organisation so abgekoppelt haben, so ein Silo entwickelt haben, dass sie sozusagen ihre Stakeholder-Map nicht mehr klar hatten. Wer ist eigentlich der wichtigste Stakeholder? Und an dem Punkt haben wir mal tatsächlich einen Design-Thinking-Prozess als Team gemacht, zu sagen, um wen kümmern wir uns eigentlich vorrangig? Und danach war das so klar, weil es klar war, okay, wir kümmern uns um diese Art von Leute, und das Beste, was wir geben können, ist dieser Mehrwert. So. War jetzt kein großer Navigationsprozess, ne, weil der hätte sich so angeschlossen, aber es war dieser Point of Interest, den du dann hast. Und das hat so eine Klarheit gegeben und so eine Richtung, wie so ein Zaun um die grüne Wiese, dass nicht alle irgendwo hingegangen sind und alle auch ihre eigenen Narrative hatten, ja, für wen tue ich das jetzt eigentlich und wem muss ich gefallen? So.
Ja. Wir sind wieder zurück auf deiner grünen Wiese.
Ja, meine grüne Wiese ist mir auch gerade wirklich wichtig.
Ja, das ist gut. Das ist gut.
Ja, ja. Ich sag das, glaube ich, so. War das ein Coaching-Moment? Also okay. Ich habe schon immer dieses Bild von grüne Wiese, weil ich einfach denke, da bauen wir was drauf. So. Ne? Und ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst von Disney, Encanto.
Ja.
Der ist so cool. Und da gibt's, und da dachte ich, das ist genau meine Szene. Da gibt es so diesen Moment, wo dieses Haus sich so von selbst auf diese grüne Wiese baut. So, und das ist genau das Bild, was ich habe. So, man hat eine grüne Wiese und dann hat man ein Team. Und dann gibt es einfach die Leute im Team, denen vertraust du ein Stück vom Bauplan an. Dann gibt es andere, denen vertraust du sogar ein Stück vom Design, ja, von der Bauweise an. Und dann gibt es aber Leute, denen sagst du einfach, pack da bitte eine Mauer hin. Ja? Oder bau du da die Fenster ein. Ne? Und ich finde das, ich liebe dieses Bild. Ja, weil du musst ja auch herausfinden, wer kann was bauen, wer und wer steht vielleicht mit dir auch auf der leeren Wiese. Und das ist ja auch das, wo gerade bei der Startup-Gründung war mir das so wichtig. Ich möchte nicht die einzige Person sein, die diesen Bauplan macht, ja, und hat. Und dann suche ich ein Team und sage einfach nur, was die Leute machen sollen. Würde ich total unbefriedigend finden, weil ich denke, so viel Potenzial würde verloren gehen. Ja, das Haus würde nicht so gut werden, wenn ich nur den Bauplan mache. Und habe es schon immer geliebt und deswegen auch nur diese 5-6 Leute. Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang. Ich glaube, mit 5-6 Leuten kann man richtig gut auf einer grünen Wiese bauen, sodass man wirklich auch, sodass alle auch gestalterisch aktiv sind. Und ich glaube, darüber hinaus wird man arbeitsteiliger, sagen wir es mal so.
Ich persönlich finde das ein gutes Bild, vor allen Dingen auch, wenn man jetzt eine Brücke baut zu anderen Wiesen. Und die Führungskraft ist die, das gegencheckt mit anderen. Da kommt ja das ins Spiel, was wir am Anfang gesagt haben, ne? Diese horizontale Führungseigenschaft.
Ja.
Das ist ja nicht nur wichtig, dass mein Startup auf meiner Wiese oder mein Haus da irgendwie entsteht, sondern dass ich gucke, dass es mit den anderen einhergeht und dass die Stadt schön aussieht. Ja. Oder das neue Dorf irgendwie. Ne?
Ja,
nee,
passt schon gut. Ja, und Peer Leadership verändert sich, wenn man sozusagen Unternehmer wird. Ich meine, wir haben ja jetzt über Corporate gesprochen und auch ich war ja in einer Organisation Führungskraft und kenne das sozusagen aus dem Organisationsverbund. Aber was ist eigentlich Peer Leadership, wenn du selbstständig bist, Unternehmer bist? Ich glaube, das muss man dann aktiv suchen und muss sich auch so danach ausstrecken. Insofern von welche Bubble möchte ich rein, welche Leute inspirieren mich? Auch wieder zum Anfang zurück, Leadership ist für mich Einfluss. Also wem gebe ich Einfluss bei mir? Heißt, ich docke mich auch irgendwo eine Art von Leadership an. Und ich glaube, das macht uns besser, dass wir auch als Unternehmer Silo-Denken aufgeben. Und ich habe mich hier zum Beispiel mit einer Gründerin verbunden. Wir haben jede Woche einen Showfix. Und die ist tatsächlich direkte Konkurrentin mit ihrem Unternehmen von Leaders Doc. Und ich dachte mir so, ja, ne, so ein ganz kurzer Moment, ja, macht das Sinn, ne? Aber das ist eine der wertvollsten Verbindungen, die ich hatte in Form von Peer Leadership, ja. Weil wir uns gegenseitig so helfen und unterstützen und wir uns auch sehr kritische Fragen stellen. Und es überhaupt kein Thema ist, dass wir im gleichen Becken fischen sozusagen. Der Markt ist groß genug, sowieso, davon sind wir überzeugt. Aber sich darauf einzulassen, einfach Leuten Einfluss zu geben, die einfach ähnlich unterwegs sind, das ist großartig. Ich glaube, das braucht auch ein Unternehmer. Ich brauche das auf jeden Fall als Unternehmerin, als Gründerin sowieso.
Ja.
So Butter bei die Fische.
Ich habe trotzdem noch eine Frage, die hängt mir die ganze Zeit so was auf der Zunge.
Dann wird der Podcast aber lang.
Ja, das ist nur eine kurze Frage eigentlich, weil wir so begonnen haben. Wir haben begonnen gesagt, wir können eigentlich wir beide mit 6-5 Personen nur was managen und nicht mit 10-12. Was denkst du, kann eine Doppelspitze bewirken, wie viel man managen kann?
Das ist eine super coole Frage. Ich glaube unfassbar viel mehr, deswegen habe ich mich ja auch direkt auf die Suche nach einem Co-Founder gemacht. Und ich habe direkt gesagt, ich möchte gerne einen Mann als Co-Founder. Weil ich glaube, die Ergänzung in der Diversität, also daran glaube ich. Ich glaube daran total. Und deswegen, ich glaube, das ist echt mal ein Thema vielleicht für einen anderen Podcast, da reinzutauchen. Aber wenn du eine Frage, die Antwort auf die Frage möchtest, ich glaube, da ist unendlich viel Potenzial. Das ist auch in Studien bewiesen tatsächlich. Aber eine richtig gute Doppelspitze, wo auch eine Ordnung da ist, ne? Also nicht eine Hierarchie, sondern wirklich eine Ordnung von wer übernimmt welchen Teil, wer kann was besser, auch von der Persönlichkeit, nicht nur von der Expertise, sondern was ist so die Greatness des Einzelnen und wie passt das zusammen? Ich glaube, das ist nicht nur Addition dann ist, sondern Multiplikation. Und das ist großartig. Ich glaube, das brauchen wir mehr, aber ich glaube, das muss man auch lernen und anpacken. Das ist kein Selbstläufer. Ich weiß zum Beispiel, mein Chef, der, bei dem ich ja, vor ein paar Jahren gearbeitet habe, der hat mal gesagt, alles, was mehr als einen Kopf hat, ist ein Drachen. Und das habe ich erstmal so übernommen und war dann auch wirklich, also es hat mich echt geprägt und das habe ich aber bewusst abgelegt, als ich gesehen habe, nee, das funktioniert für mich sehr gut, mit Doppelspitzen zu arbeiten oder sogar mit Dreierspitzen. Ich habe dann am Ende tatsächlich auch mal mit einer Dreierspitze geführt. Das war hervorragend. Aber mal ein Thema für einen anderen
Podcast. Genau. Das finde ich auch. Du hast so begonnen. Wir machen das nächste Mal. Aber es hat mich trotzdem gereizt.
Ja, weil jetzt würde ich natürlich auch gerne deine Meinung dazu hören. Aber das machen wir dann das nächste Mal.
Okay. So machen wir das.
So, Butter bei die Fische.
Soll ich anfangen?
Ja, mach mal.
Ich fand die Diskussion irrsinnig gut, darüber zu sprechen, was ist denn eigentlich mein Team? In welchem Team stecke ich denn? Mhm. Bin ich wirklich nur in dem, was ich führe, oder bin ich tatsächlich auch, und ich denke ja, in ganz vielen anderen Teams drin, in einem größeren Team? Dann mochte ich zweitens die Unterscheidung zwischen der Corporate World und der Unternehmerwelt, die sich in ganz, ganz großen Stücken auch gleichen, aber dann auch wieder ihre Unterschiede haben. Mhm. Also wenn man Peer oder in der auf derselben Ebene irgendwie ist, hierarchisch oder wie auch immer. Das sind so meine beiden Sachen und damit bin ich eigentlich schon zufrieden.
Ja, also ich, was nehme ich mit? Ich fand es spannend, dass du mich in diese Kiste hast wieder gucken lassen von, wie führe ich eigentlich ein Team und was ist da meine Art und Weise gewesen? Ich glaube, da waren wieder einige Sachen, die sind mir bewusst geworden und die möchte ich jetzt voll gerne auf das Start-up-Leben und Führen übertragen. Einerseits, ich glaube, was mir auch nochmal klar geworden ist, es ist okay, wenn ich mit so einem kleinen Kreis um mich rumführe. Wenn das mein Ding ist, wenn das mein Führungsstil ist, dann muss ich mich nicht zwingen, weil die Statistik es sagt, 10, 12 Leute wuppen zu können als Führungskraft. Aber ich glaube, das nahm mir gerade voll viel Druck.
Ja, ja. Perfekt.
Es war spannend. Die Zeit ist so schnell umgegangen.
Ja. Ich hoffe, es geht den Zuhörern auch so. Das wäre mein Wunsch.
Total.